Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir wollen heute wieder weitermachen mit dem Philipperbrief. Beim letzten Mal ging es ja um die Verteidigung des Glaubens, um die Apologetik, also das, was in Vers 7 beschrieben wird. Wir haben uns die Frage gestellt, reicht das nicht eigentlich aus, das Evangelium einfach nur zu verkündigen, damit die Nichtchristen es hören und dann, so Gott will, zum Glauben kommen? Wir haben uns die Frage gestellt, warum redet Paulus von der Verteidigung des Evangeliums, von der Bekräftigung des Evangeliums? Wir haben uns diese Frage gestellt, warum sollen wir Gründe nennen können, wenn uns die Nichtchristen fragen? Warum sollen wir darauf eingehen können? Warum sollen wir gute Argumente haben? Und beim letzten Mal haben wir darauf eine Antwort gehört, wegen der Liebe. Denn das Beste, was unserem Gesprächspartner passieren kann, ist, dass er zum Glauben kommt und gerettet wird. Und wenn wir ihm das wünschen, dann lieben wir ihn. Und deswegen werden wir versuchen, ihm das Evangelium so gut wie möglich zu erklären und, wenn er dann Einwände hat, darauf eingehen. Weil seine nichtchristliche Religion, die er zum Beispiel hat, seine Weltanschauung, die hält ihn davon ab, das Evangelium zu glauben. Und bei der Apologetik geht es darum, das haben wir beim letzten Mal gehört, diese Denkhindernisse beiseite zu räumen. Und warum das alles? Aus Liebe. Denn wenn wir den anderen lieben, dann wird es uns nicht egal sein, wenn er in der Finsternis ist. Beim letzten Mal ging es also um die Liebe zu den Nichtchristen. Und wir haben auch gehört beim letzten Mal, dazu brauchen wir Erkenntnis. Wir müssen natürlich das Evangelium gut kennen, um es gut erklären zu können. Aber deswegen sollten wir auch andere Weltanschauungen gut kennen, um darauf einzugehen. Heute wollen wir uns das ein bisschen genauer anschauen, was Paulus mit der Erkenntnis gemeint hat. Warum er sogar sagt, dass wir darin wachsen sollen. Und dazu schauen wir uns heute die Verse 19 und 11 an, im ersten Kapitel im Philipperbrief. Wir fangen an mit Vers 1, Verse 1 bis 11, und heute geht es um die Verse 19 und 11. Das Thema wird dann lauten, wir sollen in der Erkenntnis wachsen. Und warum? Das werden dann drei Punkte sein. Wir sollen in der Erkenntnis wachsen, erstens, damit wir auch in der Liebe wachsen, Vers 9. Wir sollen in der Erkenntnis wachsen, zweitens, damit wir prüfen können, Vers 10. Und wir sollen in der Erkenntnis wachsen, drittens, weil wir ein letztes, höchstes Ziel haben. Und das ist dann Vers 11. Zuerst hören wir aber das Wort Gottes, Philipper 1, die Verse 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, immer in jeder Fürbitte für euch alle, indem ich die Fürbitte mit Freuden tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt und weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle, sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der Zuneigung Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe mehr und mehr überströme in allerlei Erkenntnis und Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt sind, zur Ehre und zum Lob Gottes. Liebe Gemeinde, ich möchte ganz kurz noch auf Vers 8 eingehen, damit jetzt kein Loch entsteht. Beim letzten Mal bin ich sehr ausführlich auf den Vers 7 eingegangen. Und ganz kurz wollen wir noch auf Vers 8 eingehen, bevor wir dann zu den anderen Versen kommen. Paulus schreibt ja von dem Verlangen, das er nach den Philippern hat. Er schreibt von seiner Zuneigung. Und er macht in Vers 8 etwas ganz Bemerkenswertes. Ich weiß nicht, ob euch das ins Auge gesprungen ist, wie das bei mir war. Denn Paulus ruft hier Gott als seinen Zeugen an. Gott ist mein Zeuge, schreibt Paulus. Und das ist nun wirklich keine Floskel, was er hier macht. Alles, was Paulus schreibt, hat immer Hand und Fuß. Alles macht Sinn, alles ist wichtig. Aber das springt nun wirklich ins Auge, dass Paulus Gott als seinen Zeugen anruft. Es ist dem Paulus nicht nur wichtig, dass die Philipper wissen, dass er an sie denkt. Es ist ihm auch wichtig, wie er über sie denkt, nämlich dass er ihnen durch und durch positiv gesinnt ist, dass er wirklich ein Verlangen nach ihnen hat, dass er wirklich, ja, dass er sie wirklich liebt. Und das ist Paulus so dermaßen wichtig, dass er hier einen Schwur leistet. Deswegen ruft er Gott als seinen Zeugen an. Paulus möchte unbedingt, dass die Philipper ihm das glauben, dass sie merken, wie wichtig ihm das ist. Und dann in Vers 9, ja, schreibt Paulus nicht nur, dass er für sie betet, sondern er schreibt sogar, was er für sie betet. Sie sollen sogar wissen, was er für sie betet. Er betet nämlich, ja, dass ihre Liebe mehr und mehr überströme, dass sie also zunimmt, dass sie also mehr wird. Und dann schreibt er in allerlei Erkenntnis. Wir haben das beim letzten Mal schon gehabt. Es gibt ein großes Problem heute, dass das Wort Liebe oft falsch verstanden wird. Ich bin beim letzten Mal recht ausführlich darauf eingegangen und ich werde das diesmal wieder machen. Weil wenn man das Wort Liebe hier falsch versteht, dann kann man den ganzen Abschnitt eigentlich nicht richtig verstehen. Es ist einfach ein Problem. In unserer deutschen Sprache heißt dieses Wort eigentlich etwas vollkommen anderes, als was Paulus hier meint. Wenn wir im Deutschen von Liebe sprechen, meinen wir damit meistens sowas wie Gefühle, Emotionen, Romantik, Sentimentalität, vielleicht auch so ein bisschen Kitsch, vielleicht auch so ein bisschen was Schnulziges. Also wenn man sagt, ich liebe dich, dann heißt das oft sowas wie, ich habe für dich ein ganz bestimmtes Empfinden und ich hoffe, dass du das auch hast. Wir müssen uns wirklich deutlich machen, dass das Paulus hier nicht meint. Und es ist sehr wichtig, dass man versteht, warum Paulus das hier gar nicht meinen kann. Salomo schreibt in seinem Predigerbuch, alles hat seine Zeit. Ja. Also weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Also es gibt Momente, da geht es einem gut, da feiert man, und es gibt Momente, da geht es einem schlecht, da trauert man. Und es gibt eine Begebenheit, da haben die Pharisäer Jesus mal gefragt, wir haben das gerade im Hauskreis, diese Stelle, warum fasten deine Jünger eigentlich nicht? Unsere Jünger fasten, die Jünger von Johannes fasten, aber deine Jünger fasten nicht. Warum eigentlich? Und dann sagt Jesus in Lukas 5, Vers 34, ihr könnt doch die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Ja, das macht ja Sinn. Also wenn man auf einer Hochzeit ist, dann macht es keinen Sinn, da zu fasten. Der Sinn einer Hochzeit ist, dass man feiert, dass man sich freut und deswegen gibt es auch hoffentlich gutes Essen. Aber dann sagt Jesus, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen wird. Und dann werden sie fasten. Also das ganze Leben ist nicht nur Hochzeit, es ist nicht so, dass man immer nur feiert, sondern es gibt auch Momente im Leben, ja, da trauert man eben. Wir müssen uns deutlich machen, wenn Paulus hier von Liebe redet, dann geht es nicht um Befindlichkeiten, dann geht es nicht um unser Wohlbefinden, dann geht es nicht um unsere Stimmung. Wir kennen das alle, es gibt Tage, da fühlt man sich einfach gut, da guckt man aus dem Fenster, die Sonne scheint und es ist einfach alles super. Und dann gibt es wieder Tage, ja, da fühlt man sich schlecht, man ist traurig, man ist ärgerlich, was auch immer. Und wir wissen, das kann sich alles sehr schnell wieder ändern. Es sind einfach Stimmungen. Paulus meint aber, wenn er hier von der Liebe redet, etwas Festes. Etwas, was sich nicht ändert. Etwas, was gleich bleibt. Er schreibt es in 1. Korinther 13, in diesem Kapitel, wo es um die Liebe geht. Da schreibt er in Vers 8, das prophetische Reden, das wird einmal aufhören. Es wird einmal eine Zeit kommen, dann wird es keine Prophetie mehr geben. Und mittlerweile ist es ja so, es gibt keine Prophetie mehr seit ungefähr 2000 Jahren. Paulus schreibt, das Zungenreden wird irgendwann mal aufhören. Es wird eine Zeit geben, da wird es kein Zungenreden mehr geben. Mittlerweile ist es ja so seit fast 2000 Jahren. Aber die Liebe, die wird niemals aufhören. Und die gibt es selbst heute noch. Und die wird es geben bis in alle Ewigkeit. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns das klar machen. Wenn Gott uns liebt, müssen wir uns auch die Frage stellen, was heißt das? Paulus schreibt es in Römer 5, Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch gar nicht an ihn geglaubt haben. Und die Liebe, die Gott zu uns hat, die ist immer dieselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn jetzt aber die Liebe Gottes zu uns von Stimmungen abhängig wäre, dann könnten wir letztendlich keine Heilsgewissheit haben. Also wenn wir jetzt sterben würden und dann vor Gott stehen würden, und Gott einen schlechten Tag hätte, wenn Gott schlecht gelaunt wäre und sagen würde, so, ihr kommt jetzt alle in die Hölle, dann könnten wir keine Heilsgewissheit haben. Aber die Liebe ist etwas, was immer bleibt. Die Liebe bleibt immer dieselbe. Und es gibt ein sehr krasses Beispiel, wo man sich das Gegenteil klar machen kann, was die Liebe absolut nicht bedeutet. Ich habe mir überlegt, ob ich dieses Beispiel wirklich nennen soll, weil es wirklich sehr extrem und sehr schockierend ist. Aber es steht in der Bibel. Und es macht es einfach sehr gut deutlich, und zwar in 2. Samuel 13. 2. Samuel 11 hat ja David den schändlichen Ehebruch getrieben. Und dann in 2. Samuel 13 gibt es eine sehr schlimme Geschichte. Da ist Amnon, ein Sohn von David, und er verliebt sich in seine Halbschwester Tamar. Also, ja, wie man das übersetzt, er verliebt sich, er liebte sie. Das ist jetzt einfach eine Frage, wie man das übersetzen will. Er hatte sehr starke Gefühle für sie, er schwärmte für sie. Und dann gibt es dieses unglaublich schlimme Verbrechen, er hat sie vergewaltigt. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, dann heißt es direkt danach, 2. Samuel 13, Vers 5, danach aber hasste Amnon sie mit überaus großem Hass. Sehr erstaunlich. Er hasste sie mit überaus großem Hass, sodass der Hass, mit dem er sie verabscheute, größer wurde als zuvor die Liebe, mit der er in sie verliebt war. Und er sprach sogar zu ihr, mach dich auf und davon, hat sie sogar noch rausgeschmissen. Also es fing so ganz Hollywood-mäßig an, er hatte dieses starke Verliebtheitsgefühl, alles super, würde man sich denken. Dann hat er dieses schlimme Verbrechen begangen und zack, dieses Gefühl war weg und es schlug sogar ins Gegenteil um. Paulus meint das hier nicht. Er meint nicht irgendwelche Stimmungen. Er meint nicht irgendwelche Empfindungen. Wir können uns ein anderes Beispiel anschauen, als Jesus im Garten Gethsemane war. Man kann sich ja die Frage stellen, wie hat Jesus sich da gefühlt? Wie war das so kurz vor der Kreuzigung? Und es wird uns klar gesagt, Jesus hat Angst gehabt, Jesus hat Todesangst gehabt. Der Schweiß tropfte wie Blut auf die Erde. Und Lukas schreibt sogar von einem Engel, der Jesus gestärkt hat. Wie hat sich Jesus gefühlt in dem Moment? Na, er hat sich sehr schlecht gefühlt, er hat Angst gehabt. Aber warum ist Jesus diesen Weg gegangen? Warum betet Jesus, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe? Warum betet Jesus das? Warum war Jesus eigentlich bereit, diesen Weg zu gehen? Die Antwort lautet, aus Liebe. Er hat diesen Weg aus Liebe gegangen. Er war gehorsam. Er wusste, die Erwählten können nur gerettet werden, wenn Jesus stirbt, wenn Jesus unsere Sünden trägt. Wenn Jesus auf seine Gefühle gehört hätte im Garten Gethsemane, dann wäre Jesus diesen Weg wahrscheinlich nicht gegangen. Dann hätte er vielleicht gebetet: Vater, mir geht's nicht so gut, ich fühle mich gerade ziemlich schlecht, ich habe große Angst, lass uns das bitte abbrechen. Oder lass uns das dann machen, wenn ich mich wieder besser fühle. Nein, das hat Jesus nicht gebetet. Er hat gekämpft und er ist diesen Weg dann gegangen aus Liebe. Wenn also Paulus das schreibt, wenn er dafür betet, dass die Philipper in der Liebe zunehmen sollen, dann meint er hier nicht, dass sie sich besser fühlen. Also er meint jetzt nicht, okay, passt mal auf, ich bin im Gefängnis, mir geht es nicht so gut, im Gefängnis es stinkt, es ist kalt, ich habe Hunger und ihr, ja, ihr dürft an Jesus glauben, aber ihr dürft eben auch leiden. Und ladet euch doch mal einen Komiker ein, damit es euch wieder besser geht. Dann habt ihr ein bisschen was zu lachen, dann habt ihr einen schönen Abend und dann könnt ihr hoffen, dass das lange anhält. Das meint er hier nicht. Aber was meint er dann? Wir haben das schon letzten Sonntag in der Predigt gehört. Die Liebe ist ein Gebot und dieses Gebot richtet sich natürlich an unseren Willen, an unser Wollen. Es geht also darum, dass wir gehorsam sind. Es geht darum, dass wir das Gute wirklich wollen. Das, was gut ist, was gut ist für den anderen. Und um das Gute zu wollen, müssen wir natürlich wissen, was das ist, das Gute. Paulus schreibt im 1. Korinther 13, Vers 6, da schreibt er, die Liebe, die freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Und das setzt natürlich voraus, dass man weiß, was die Wahrheit ist, dass man die Wahrheit kennt. Man kann sich nur an der Wahrheit freuen, wenn man weiß, was die Wahrheit ist. Das heißt, die Erkenntnis ist eine Voraussetzung für die Liebe. Ohne Erkenntnis können wir gar nicht lieben. Also wenn sich einer darüber freut, dass Bayern in der Champions League gewonnen hat, setzt es voraus, dass man weiß, wer Bayern ist und was die Champions League ist. Sonst würde einer das nicht verstehen. Der würde dann sagen, Bayern, das ist ein Bundesland und Champions League kenne ich nicht. Ja, also das müsste man ihm erklären, er muss es wissen. Und deswegen verknüpft Paulus die Liebe und die Erkenntnis so eng miteinander. Er schreibt nicht, liebe Philipper, ich bete dafür, dass ihr in der Liebe zunehmt, erstens. Und zweitens, dann bete ich auch noch dafür, dass ihr auch in der Erkenntnis zunehmt. Und drittens, dann bete ich auch noch dafür, dass ihr im Urteilsvermögen zunehmt, damit ihr prüfen könnt. Das schreibt er nicht. Er verbindet es miteinander. Er sagt, ich bete dafür, dass eure Liebe mehr und mehr überströme in allerlei Erkenntnis. Das heißt, man kann es nicht trennen. Es gehört beides zusammen. Denn bei der Liebe geht es um Gehorsam und der Gehorsam setzt voraus, dass man eben weiß, wo man gehorsam sein soll. Wir haben das auch schon beim letzten Mal gehört, wie Liebe in der Bibel definiert wird. Johannes schreibt es in seinem ersten Johannesbrief, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, dass wir seine Gebote halten. Und kurz davor, daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben. Woran erkennt man das? Wenn wir Gott lieben, woran erkennt man das? Und wenn wir seine Gebote halten. Im Römerbrief schreibt Paulus dazu, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren, welches andere Gebote es noch gibt, die werden zusammengefasst in dem Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Bevor wir also etwas Gutes überhaupt tun können, bevor wir dem anderen etwas Gutes tun können, müssen wir es wollen. Bevor wir das Gute wollen können, müssen wir es kennen. Wir müssen wissen, was es ist. Wir müssen also die 10 Gebote kennen. Wir haben sie heute schon gehört in der Gesetzeslesung. Und das ist deswegen wichtig, damit wir lieben können, damit wir nicht dagegen verstoßen, wie das bei den Pharisäern der Fall war. Nehmen wir das 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Haben die Pharisäer gesagt, nö. Also wenn du versprichst, deinen Besitz Gott zu geben, dann musst du den deinen Eltern nicht mehr geben. Dann darfst du deinen Eltern den Besitz gar nicht mehr geben. Dann musst du dich um deine Eltern nicht mehr kümmern. Mag sein, dass die Eltern dann verhungern, mag sein, dass sie dann sterben, aber du musst dich um deine Eltern dann nicht mehr kümmern, wenn du deinen Besitz Gott gibst. Jesus hat das scharf kritisiert. Er hat gesagt, ihr verwerft das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Und das ist letztendlich lieblos. Es ist lieblos, weil sie gegen das Gebot verstoßen. Oder nehmen wir das vierte Gebot. Jesus möchte am Sabbat einen Mann heilen, der eine verdorrte Hand hat. Und die Pharisäer sind dagegen. Die regen sich darüber auf. Die sagen, das kann nicht sein. Du kannst nicht am Sabbat einen Mann heilen. Und sagt Jesus, sag mal, darf man am Sabbat jetzt Gutes oder Böses tun? Also wenn ich jetzt einen Mann heile, ist das gut oder böse? Das ist doch wohl etwas Gutes. Ihr könnt mir doch nicht verbieten, dass ich dass ich am Sabbat etwas Gutes tue. Was machen die Pharisäer daraufhin? Sie brechen das nächste Gebot, das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Die Pharisäer sagen sich, ja gut, dann bringen wir ihn halt um. Das alles ist gegen die Liebe. Wir können das ganz konkret sagen. Wir können es ganz konkret aufzählen. Sie verstoßen gegen die Gebote. Und wir können ganz konkret sagen, dass Jesus die Liebe ist, weil er die Gebote gehalten hat. Aber bevor wir das selbst tun können, müssen wir diese Gebote natürlich kennen. Wir müssen sie gut kennen. Wir müssen wissen, was das Gute ist. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Wir sollen in der Erkenntnis wachsen, nicht nur damit wir lieben können, sondern auch damit wir prüfen können. Vers 9 und Vers 10. Und um das bete ich, dass eure Liebe mehr und mehr überströme in allerlei Erkenntnis und Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus. Also es geht darum, dass wir prüfen können, dass wir das Gute und das Böse, das Wahre und das Falsche auseinanderhalten können. Bevor wir also über das Gute nachdenken können, müssen wir erstmal unterscheiden, was überhaupt gut und böse ist. Paulus schreibt es in Kapitel 4, Vers 8, Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig ist, alles, was ehrbar ist, alles, was gerecht ist, alles, was rein ist, alles, was liebenswert ist, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder irgendetwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht oder darüber denkt nach. Aber bevor man das machen kann, muss man erstmal unterscheiden, was ist überhaupt das Wahrhaftige und was ist das Unwahrhaftige? Was ist das Ehrbare, was ist das Unehrbare? Was ist das Gerechte und was ist das Ungerechte? Was ist das Reine und was ist das Unreine? Man muss also erstmal prüfen, man muss erstmal eine Prüfung durchführen. Und um prüfen zu können, um ein Urteil fällen zu können, muss man natürlich die Erkenntnis haben. Man muss sich natürlich auskennen. Man muss natürlich das Gute umso mehr kennen. So ist das manchmal, wenn man Falschgeld prüfen will, da muss man natürlich die richtigen Banknoten sehr gut kennen. Umso besser man die richtigen Banknoten kennt, umso be besser kann man das Falschgeld auseinanderhalten. Und dann schreibt Paulus in Vers 11, also wir sollen prüfen, dass wir rein sind, dass wir ohne Anstoß sind, das ist das Ziel. Und dann schreibt er, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Die Früchte der Gerechtigkeit. Paulus kommt dann auf den Charakter der Philipper zu sprechen. Und man kann sich jetzt die Frage stellen, okay, die Früchte der Gerechtigkeit, also das Gute, was wir dann halt tun. Ne? Nehmen wir mal an, wir kennen das Gute, wir haben uns gut informiert, wir wissen, was das Gute ist, wir wollen es auch tun und wir tun es dann. Wodurch wird das gewirkt, diese Früchte? Na, durch uns, ne? Durch wen sonst? Durch uns. Durch uns wird das gewirkt. Und dadurch könnte man jetzt eigentlich den Kreis schließen, man könnte jetzt eigentlich Schluss machen, man könnte jetzt sagen, ja, warum sollen wir in der Liebe wachsen? Warum sollen wir in der Erkenntnis wachsen? Es hängt einfach beides zusammen. Wir sollen in der Erkenntnis wachsen, damit wir in der Liebe wachsen können. Und in der Erkenntnis sollen wir wachsen, damit wir prüfen können, damit wir das Gute und das Böse auseinanderhalten können. Und dann letztendlich eben auch das Gute tun. Jetzt könnte man noch Kapitel 2 zitieren, Philipper 2, Vers 12, dieser ganz bekannte Vers. Schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Das ist eine schöne Motivation, kann man sich gegenseitig ermahnen und ermutigen. Und jetzt könnte man eigentlich Schluss machen, aber jetzt muss Paulus wieder mal den Spielverderber spielen. Er macht jetzt hier uns wieder einen Strich durch die Rechnung. Er schreibt nämlich in Vers 11, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt sind. Durch Jesus Christus. Also nicht durch uns, durch Jesus Christus. Und das ärgert viele Christen, wenn sie sich klar machen, was das heißt. Durch Jesus Christus, nicht durch uns. Man kann das ja noch verstehen, dass der Glaube durch Jesus Christus gewirkt ist. Unsere Sündenvergebung. Klar, wir konnten nicht selbst für unsere Sünden sterben. Wir sind voller Sünde, wir sind unvollkommen. Wir können nicht am Kreuz sterben. Wir können den Zorn Gottes nicht tragen. Das musste Jesus machen. Jesus war vollkommen. Er hat alle Gebote gehalten. Er ist am Kreuz gestorben für uns, um den Zorn Gottes zu besänftigen. Er hat unsere Schuld bezahlt. Das war alles nicht durch uns. Und auch der Glaube, selbst der Glaube ist ein Geschenk. Den haben wir nicht selbst irgendwie erfunden. Den haben wir nicht selbst hergestellt. Den haben wir nicht geleistet. Den hat uns Gott geschenkt. Aber jetzt, wo wir glauben, wo unsere Sünden vergeben sind, wo wir gerecht vor Gott stehen, jetzt könnte man ja sagen, naja, jetzt sind wir dran. Jetzt hat uns Gott ein bisschen Freiheit gegeben, so einen autonomen Bereich, und da können wir jetzt wirken. So wie wir es halt eben können, so gut wie wir eben können. Und Gott hält sich jetzt ein bisschen zurück. Gott ist jetzt so ein bisschen der Gentleman, er guckt jetzt zu, was wir machen. Vielleicht greift er manchmal auch ein, aber im Grunde lässt er uns jetzt unseren Bereich. Aber Paulus sagt, nein, so ist es nicht. Er schreibt in 2 Vers 13, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Okay. Und dann der Nachsatz. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Und was in uns wirkt, könnte sagen, ja, den Glauben natürlich, den Glauben wirkt er in uns. Aber Paulus schreibt mehr. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Das Vollbringen, sogar das Wollen, selbst das Wollen ist von Gott gewirkt. Und hier geht es darum, dass wir als Christen leben. Wir als Christen sollen eben, ja, mit Furcht und Zittern sollen wir uns eben bemühen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und selbst das ist alles von Gott gewirkt. Selbst unser Wollen, also selbst, dass wir das wollen, selbst, dass wir diesen Wunsch haben, Gutes zu tun, in Erkenntnis zu wachsen, selbst das ist von Gott gewirkt. Das heißt letztendlich, alles ist von Gott gewirkt. Alles, was wir denken, jeder Gedanke, den wir haben, der ist von Gott gewirkt. Alles, was wir wollen, ist von Gott gewirkt. Und auch alles, was wir vollbringen, alles, was wir tun, alles ist von Gott gewirkt. Das heißt, Gott ist wirklich allmächtig und das ist wirklich wörtlich zu verstehen. Alles ist in Gottes Hand. Und man kann natürlich dann die Frage stellen, wenn das jetzt so ist, wo bleibt dann nun das Rühmen? Also wenn jetzt sogar unsere guten Werke, also man kann ja noch sagen, okay, unser Glaube, den können wir einfach nicht selbst machen, das kommt nur von Gott. Aber selbst wenn selbst alles, was wir in unserem christlichen Leben tun, selbst wenn alle unsere guten Werke, wenn das alles von Gott gewirkt ist, wo bleibt dann nun das Rühmen? Und Paulus geht darauf ein und sagt, es ist ausgeschlossen in Römer 3. Da ist nichts. Null. Unser Dickkopf, unser Stolz muss schweigen, denn es ist alles Gnade. Es ist alles von Gott gewirkt. Und jetzt kann man die Frage stellen, und das ist unser dritter Punkt, wozu das alles? Was ist der Sinn des Ganzen? Was ist das letzte Ziel? Und das schreibt Paulus in Vers 11, ganz am Ende. Und damit schließt er diesen Abschnitt. Und er schreibt das so wunderbar calvinistisch, zur Ehre und zum Lob Gottes. Und dann macht er einen Punkt und dann ist der Abschnitt erstmal zu Ende. Er sagt nicht zur Ehre und zum Lob Gottes und zu unserer Ehre. Nein, er sagt zur Ehre und zum Lob Gottes. Punkt. Das war's. Im kleinen Westminster Bekenntnis heißt es in der allerersten Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort lautet, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und warum sollen wir das machen? Damit Gott geehrt wird und damit Gott gelobt wird. Denn es gibt nichts Höheres mehr. Es gibt eine Geschichte, da kann man sich das ein bisschen deutlich machen, wie so die weltliche Ansicht darüber ist, was so der weltliche Sinn des Lebens ist. Da war ein Junge, der saß an einem See und hat sich die ganze Zeit das Wasser angeschaut. Da kam ein Mann, der hat ihn beobachtet und hat zum Jungen gesagt: Sag mal, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Und dann sagte der Junge: Ja, ich schaue mir das Wasser an. Dann sagt der Mann: Ja, aber du kannst doch die Zeit viel besser nutzen, als hier nur die ganze Zeit rumzusitzen. Dann sagt der Junge: Ja, aber ich habe meine Hausaufgaben schon gemacht. Dann sagt der Mann: Ja gut, aber du kannst ja versuchen, noch mehr zu machen. Du kannst ja versuchen, besser zu werden als deine Klassenkameraden. Und der Junge fragt dann immer nur: Ja, was bringt mir das? Was bringt mir das? Und dann sagt der Mann: Ja, was bringt dir das? Gute Noten. Stell dir vor, du hast super Noten, hast einen super Abschluss. Sagt der Junge wieder: Was bringt mir das? Sagt der Mann: Ja, dann kannst du dich bewerben, dann kriegst du einen tollen Job, eine tolle Stelle. Der Junge fragt wieder: Ja, was bringt mir das? Wozu das alles? Dann sagt der Mann: Ja, dann kannst du viel Geld verdienen, dann kannst du reich werden. Der Junge sagt wieder nur: Ja, und? Was bringt mir das? Sagt der Mann: Ja, dann kannst du dein eigenes Unternehmen gründen, dann kannst du dein eigener Chef sein. Dann kannst du andere für dich arbeiten lassen. Dann kannst du selbst über dein Leben bestimmen. Dann kannst du morgens aufstehen und sagen: Heute mache ich frei. Heute gehe ich an einen See und gucke mir das Wasser an. Und sagt der Junge: Das mache ich doch schon die ganze Zeit. Es dreht sich immer im Kreis. Man kann immer weiter fragen. Oder man landet letztendlich bei einem Götzen. Man sagt: Okay, der Reichtum ist mir das Wichtigste. Aber wir als Christen haben eine überzeugende Antwort. Wozu das alles? Weil alles zur Ehre und zum Lob Gottes dient. Und es gibt nichts Höheres mehr. Man kann dann keine Frage mehr stellen. Das ist wirklich dann das Höchste. Fassen wir also zusammen, warum sollen wir in der Erkenntnis wachsen? Warum betet das Paulus sogar? Bei der Philippa-Gemeinde, also man muss sich das klar machen, das ist ja in der Philippa-Gemeinde. Jetzt nicht, bei den Korinthern wird man das ja verstehen, dass die in der Erkenntnis wachsen sollen. Da gab es sehr viele Irrlehren. Aber sogar bei den Philippern hat Paulus diesen Wunsch. Warum sollen wir in der Erkenntnis wachsen? Was ist der höchste Grund dafür? Ja, wir sollen in der Erkenntnis wachsen, damit wir überhaupt lieben können. Aber was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist, weil das zur Ehre und zum Lob Gottes dient. Deswegen sollen wir in der Liebe wachsen. Man kann sagen, wir sollen in der Liebe wachsen, ja, weil Gott uns das geboten hat. Warum sollen wir gehorsam sein? Ja, weil das zur Ehre und zum Lob Gottes dient. Warum sollen wir prüfen? Warum sollen wir in der Erkenntnis wachsen, damit wir prüfen können, damit wir das Gute vom Bösen auseinanderhalten können? Warum sollen wir das machen? Ja, weil das letztendlich zur Ehre und zum Lob Gottes dient, wenn wir uns für das Gute entscheiden, wenn wir das Gute tun. Paulus schreibt diesen Brief ja aus dem Gefängnis und er schreibt diesen Brief in eine Gemeinde, die leiden muss. Und Paulus hat mal im zweiten Korintherbrief geschrieben, was er so alles erlebt hat. Er schreibt ja in 2. Korinther Kapitel 11, dass er geschlagen wurde, dass er Schiffbruch erlitten hat. Er schreibt von seinen Gefahren, er schreibt von seinen Todesgefahren, er schreibt von seiner Mühe, von seinem Hunger, von seinem Durst, von seiner Kälte, also von der Kälte, die er erlebt hat, von der Blöße. Er schreibt sogar davon, dass er mal gesteinigt wurde. Und warum das alles? Was ist der Sinn des Ganzen? Es gibt letztendlich nur eine Antwort darauf. Letztendlich dient alles zur Ehre und zum Lob Gottes. Und dass wir das erkennen dürfen, dass alles zur Ehre und zum Lob Gottes dient, das ist Gnade. Und wir können das auch nur erkennen, weil Gott es will, dass wir es erkennen. Deswegen lasst uns in der Erkenntnis wachsen, indem wir das Wort Gottes lesen, indem wir es aufmerksam lesen, indem wir die Gebote lernen, indem wir sie vielleicht sogar auswendig lernen, damit wir sie umso besser können. Lasst uns darin wachsen in der Erkenntnis, damit wir lieben können, damit wir eben wissen, was das Gute ist, was auch das Gute für den anderen ist. Lasst uns prüfen, was gut und was schlecht ist, und lasst uns das Gute tun. Alles zur Ehre und zum Lob Gottes. Und Gott helfe uns dabei. Amen.